Also 2. Chroniker 17. Sie erinnern sich, wir wollten das Leben des jungen Königs Josaphat besprechen. Des Königs von Juda. War ein kleines Reich. Und da haben wir gehört, dass er es wagt, in der gottlosen Zeit den Weg des Herrn zu gehen. Heißt so fein, als er, da er mutig wacht in den Wegen des Herrn. Darüber haben wir am letzten Mal gesprochen. Und jetzt lesen wir Vers 10 ab. 17, Vers 10. 2. Chroniker 17, Vers 10. Und es kam die Furcht des Herrn über alle Königreiche in den Landen, die im Juda herlagen, dass sie nicht stritten wie der Josaphat. Und die Philister brachten Josaphat Geschenke, eine Last Silber. Und die Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. Also nahm Josaphat zu und ward immer größer. Und er baute in Juda Burgen und Kornstädte und hatte viel Vorrat in den Städten Judas und streitbare Männer und gewaltige Leute zu Jerusalem. Und dies war die Ordnung nach ihren Vaterhäusern. In Juda waren Oberste über 1.000, Abna ein Oberste, und mit ihm waren 300.000 gewaltige Männer. Neben ihm war Jochanan der Oberste, und mit ihm waren 280.000. Neben ihm war Amasja, der Sohn Sichris, der freiwilliges Herrn, und mit ihm waren 200.000 gewaltige Männer. Und von den Kindern Benjamin war Eljada, ein gewaltiger Mann. Und mit ihm waren 200.000, die mit Bogen und Schild gerüstet waren. Neben ihm war Josabat, und mit ihm waren 180.000 gerüstet zum Heer. Diese dienten all dem König, außer den der König noch gelegt hatte, in die festen Städte im ganzen Juda. Es liegt mir so daran, wenn wir mal so ein Lebensbild besprechen. Ich möchte Ihnen so unter anderem dabei deutlich machen, dass jedes Wort auch des Alten Testaments ein sehr lebendiges Zeugnis für uns ist. Ein sehr lebendiges Wort, ein sehr aktuelles Wort. Nicht, wenn man das erst so liest, hat man das Gefühl, du lieber Himmel, was geht mich das an, was der alte Josaphat da für Eljadas und Eljasims da mit seinen Soldaten gehabt hat, das berührt mich nicht. Aber es geht uns an. Ich möchte versuchen, Ihnen das deutlich zu machen. Vorher möchte ich meiner Freude Ausdruck geben, dass ich mich hier so wohl fühle in dieser friedlichen Versammlung. Ich habe um 5 Uhr in der Kaserne in Krai vor ein paar hundert Soldaten gesprochen. Da hat man das Gefühl, man ist an eine ruhige Insel des Friedens gekommen, wenn man hierher kommt, nicht? Ja. Aber ich möchte das für die Gebetsgemeinschaft bitten, Sie Gott, dass er dieses Wort auch fruchtbar macht, nicht? Also jetzt. Das Erste, was dieser Text mir sagt, ist dies. Dieser Josaphat ging auf den Wegen des Herrn. Er war mutig in dem Herrn. Und nun bekennt doch Herr sich zu ihm. Ihm, Freunde, das ist eine furchtbar wichtige Sache. Wenn mein Herz wirklich das Heil in Jesus annimmt, dann darf ich erfahren, dass er sich auch zu uns bekennt. Es gibt ein wundervolles Wort im 73. Psalm, das heißt, dennoch bleibe ich stets an dir. Das heißt, ich suche das Angesicht Gottes, ich bleibe bei ihm. Und dann geht es so weiter. Du hältst mich bei meinen Rechten an. Wenn ich mich zu mir halte, dann bekennt er sich auch zu mir. Kinder Gottes können das mit unendlich vielen Zeugnissen belegen. Eben, das war ja auch schon Zeugnis im Grunde dafür. Nicht Spaß gemacht, bitte. Jens Häuschen. Dass der Herr sich auch zu seinen Leuten bekennt. Der Herr hat sich, er ist ja da, er ist ja wirklich. Dieser junge Josaphat erfahren, Josaphat hat erfahren dürfen, dass der Herr mit ihm ist. Das wurde dadurch deutlich, zunächst, dass der Josaphat auch Gnade fand bei Menschen. Dass seine Feinde mit ihm zufrieden waren. Das ist ein Wort aus der Bibel, nicht? Dass wenn der Herr ein Menschen gnädig ist, macht er auch seine Feinde mit ihm zufrieden. Das wissen wir ja aus der Gegenwart, dass die Araber ein ziemlich dass die Araber ziemlich empfindliche und schwierige Völker sind, nicht? Was haben die europäischen Großmächte und Russland und alle für eine schreckliche Schwierigkeit ewig mit diesen Araberstaaten? Und wenn man die Zeitungen sind voll, jetzt ist wieder Irak, jetzt wieder Iran und jetzt wieder Libanon und dabei sind das doch Krauterstaaten, weil ich es sehe, nicht? Das sind doch halbwilde Beduinen und was ist da schon viel? Und die ganze Welt halten die Brüder in Atem. Und die sind genau wie vor 3000 Jahren, diese Araber. Und da steht hier, dass diese Araber dem Josaphat eine Last Silber geschenkt gebracht. Und 7700 Wittern, also großen Tribut. Es steht nirgendwo, dass da Josaphat gegen sie einen Kriegszug gemacht hätte und sie unterworfen hätte, damit sie ihm Tribut gaben. Das haben sie offenbar freiwillig gemacht. Wer also heute eine Zeitung liest und die Araber ungefähr anpeilen kann, was das für eine Serie von Leuten sind, der versteht, hier hat sich doch Herzog Josaphat bekannt, dass er seine Feinde mit ihm zufrieden macht. Das ist ein großes Ding, das Kinder Gottes auch erfahren dürfen, der Herr schafft mir Frieden. Er schafft mir Frieden. Sehen Sie, was ein richtiger Weltmensch ist, der hat gern Krach. Einer meiner Bekannten sagte mal, Stunk hält jung. Das braucht er dir einfach als Medizin, nicht wahr? Und ich kenne eine alte Frau, die ihren sämtlichen Hausgenossen einfach böse ist, bei Licht besehen, weil sie keinen Krach mitmachen. Nicht? Die alte Frau ist furchtbar langweilig, sie sagt, zu alt ins Kino zu gehen und das würde ihr Leben ausfüllen, so netter, hübscher Stunk im ganzen Hause und das ist im Haus nicht und da ist sie böse drüber, nicht? Da habe ich ein Anrecht drauf. Verstehen Sie? Und unser Herz ist genauso, solange wir unbekehrt sind, solange wir also unbekehrtes Herz haben, haben wir Freude am Krach. Aber wenn wir wiedergeboren werden, durch den Geist Gottes zu Kindern Gottes, dann wissen wir, dass all diese schrecklichen, bösen Streitigkeiten der Welt in das Reich des Teufels gehören. Der ist ein Mörder von Anbeginn. Der freut sich an jedem Krach, der da ist. Und Kinder Gottes leiden unter allen Streitigkeiten. Nicht Josaphat wurde nachher auch in Kriege verwickelt. Das gibt's nicht. Und selbst Jesus wurde angefochten, nicht? Wir können es mit dem Frieden nicht so weit treiben wie ein Freund von mir, der dem lieben Gott böse ist, dass er es mit dem Teufel nicht vertragen kann. Nicht so. Das geht zu weit. Verstehen Sie, Kinder Gottes werden angefochten. Aber es geht ihnen nicht wie vor ihrer Bekehrung, dass ihnen dieser Streit Freude macht, dass sie Spaß haben, ihre Gegner zu ducken. Nein, das tut ihnen weh. Sie haben eine Sehnsucht nach Frieden. Prüfen Sie Ihr Herz, ob es bei Ihnen so ist, oder prüfen wir uns mal, nicht? Ob wir Kinder des Friedens geworden sind. Und dann verstehen wir, was das für ein Geschenk ist für den Josaphat, wenn doch Herr sogar seine Feinde mit ihm zufrieden macht. Und diese Araberbrüder ihm da die 7700 wieder bringen, nicht? Es heißt mal von Jesus, er fand Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist ja eigentlich ein besonderes Geschenk, nicht? Ich meine, es ist wichtig, dass wir bei Gott Gnade gefunden haben. Also wenn ich im Glauben an Jesus stehe, habe ich bei Gott Gnade gefunden. Aber das Nächste ist, dass es einem auch darum zu tun ist und bei Menschen Gnade finden. Dass nicht ewig Streit und Zankunft. Dass Hausgenossen uns gern haben, Freude haben an uns. Und dass Arbeitskollegen sagen mit dem, den frage ich gern mal um Rat. Nicht? Mit dem kann man reden. Sehen Sie, an dieser Stelle wird deutlich, wie der Herr mit Josaphat war. Er macht die Feinde mit ihm zufrieden. Und nun das Nächste. Er war gesegnet im Äußeren, Vers 12 und 13, da heißt es, Also nahm Josef zu und ward immer größer. Das ist nicht der Länge nach. 1,60 Meter, 1,65 Meter, 1,70 Meter, nicht, sondern heißt, er spielte eine immer größere Rolle, er bekam eine Bedeutung in seinem eigenen Land und darüber hinaus. Und er hatte Vorräte und Kornstädte und Burgen und streitbare Männer. Das heißt, es war in seinem Lande wohlbestellt. Das heißt, Gott hat ihn auch im Äußeren gesegnet, mit den äußeren Dingen. Das nächste, wo ihm deutlich wurde, der Herr ist mit ihm. Gott sagt ja zu ihm, dass er ihm den Segen schenkt. Nun will ich ganz schnell einmal sagen, kennen Sie das? Was das bedeutet, wenn man in seinem Amt und Stand auch Segen hat? Es gibt Zeiten, wo man so ungesegnet ist, wo eine Hausfrau einfach jede Kaffeetasse hinfliegt und ausgerechnet die kostbarste Vase geht kaputt und das Essen brennt an und sie wird nicht fertig und einfach, es klappt nicht und man spürt, es ist eine Hand gegen mich. Man kann ungesegnet sein und ich habe oft den Eindruck von so Weltmenschen, wenn sie so unzufrieden sind, auch wenn sie furchtbar viel Äußeres haben, sie spüren, wie die Hand, die verborgene Hand gegen sie steht. Es ist ein Unterschied, ob diese Hand zum Segen über mir ist. Es ist eine herrliche Sache, wenn man auch im Äußeren den Segen Gottes erfahren darf. Unsere reformierten Väter, die gingen sogar so weit, dass sie sagten, wer gläubig ist, dem kann es gar nicht, der kann gar nicht richtig arm sein. Wer dem Herrn dient, wer dem Herrn, wie ich gehört, sein Heil annimmt und sich bekehrt. Zudem bekennt sich auch der Herr, dass er in äußeren Dingen den Segen hat. Und die gingen so weit, dass wenn einer arm war, da sagten sie, mit dir stimmt innerlich nicht. Das ist zu weit gegangen. Sehen Sie, damit kommen wir an ein ganz wichtiges Problem. Ich würde mich hüten zu sagen, dass wenn ich äußerlich gesegnet bin, das ohne weiteres ein Zeichen ist, dass Gott mit mir ist. Und wenn mir es dreckig geht, ein Zeichen ist, dass Gott gegen mich steht. So können sie nicht sagen. Verstehen Sie? Das muss hier in dem Zusammenhang eben geklärt werden. Ist doch ein Problem. Ein Hiob war in tiefe Trübsal geführt, alles wurde ihm zerschlagen. Seine Kinder werden getötet, kommen beim Unglück um. Seine Herden werden ihm geraubt. Er wird krank. Und doch ist Hiob immer ein gesegneter Mann, der in der Hand seines Herrn bleibt. Verdient. Und wenn Sie mal das Neue Testament lesen, 1. Petrusbrief, da sagt Petrus, lasst euch nicht wundern, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Zu den Anfechtungen gehören ja äußere Dinge. Der Herr kann seine Leute natürlich auch in äußere Nöte. Ist mir wichtig, dass wir uns das ganz klar sehen. Ich würde mit unseren reformierten Vätern da nie auf keinen Fall mitgehen. Aber meine Freunde, wie soll ich es ausdrücken? Es ist nun doch so, dass ein Mensch, der wirklich ernst macht mit seinem Heiland, auch in dunklen Tagen den Segen Gottes erfahren darf. Ich kann es einfach nur so sagen, es ist ein Unterschied, ob ich in dieser verfluchten Welt meines schwierigen Weges allein gehe, meinetwegen mit Tüchtigkeit und alles, oder ob ich die gute Hand meines Gottes über mir habe. Sieht ihr, wo der Satz herkommt, die gute Hand meines Gottes über mir? Das ist ein Buch Nehemia. Der Nehemia sagt immer, nach der guten Hand meines Gottes gelang uns dies. Nach der guten Hand meines Gottes über uns. Und ich glaube schon, dass Kinder Gottes, trotz aller Trübsal in ihrem Leben, die auch aus der Hand ihres Herrn kommen kann, erfahren dürfen, Gott segne uns auch im Äußeren. Er hilft durch. Er ist ein guter Gott. Seine gute Hand über mir darf ich spüren. Es ging mir so auf, wissen Sie, in der Nachkriegszeit mal, als man bloß noch mit Kalorien lebt, erinnern Sie sich nicht, wer? Da kriegt man 40 Kalorien und das waren die Frau der Mensch oder was, ich weiß nicht genau. Das war schrecklich. Und da besuchte ich mal meine Schwester in Stuttgart. Die hatte, wie viele Söhne hat sie? 6 oder was? 5 Söhne. Kerle, die heranwuchsen, ich weiß nicht genau. Und der Vater, und es war so eine große stattliche Familie. Und da kam ich zum Abend in die Zeit, wo man noch Karten hatte, Lebensmittelmarken, nicht? Und nun fiel ich auch noch herein. Und dann sangen sie so fröhlich, der ganze Club hier, Männerstimmen da, vor dem Abendessen ein Lied von Hiller. Wenn wir von Tag zu Tagen, was da ist, überschlagen und rechnen die Menge, so sind wir im Gedränge. Doch wenn wir voll Vertrauen auf seine Hände schauen, so nährt uns aller Wegen doch ein geheimer Segen. Wie dieses macht geschehen, das kann man nicht verstehen. Allein man merkt am Ende, es ging durch seine Hände. Und dann wurde Gedanken ein Arztmann. Und da sagt meine Schwester, ich vergesse noch nicht das Strahlen, jetzt sind wir wirklich ernsthaft überzeugt, dass hier mehr Kalorien drin sind. Und dass wir alle davon satt werden. Und da sage ich, ich glaube, ihr werdet nicht zuschanden werden mit diesem Glauben. Verstehen Sie? Das heißt wirklich mit Rechnen, dass man in der guten Hand seines Gottes steht und gesegnet ist. Auch wenn man allen Nöten der Welt teilt. Sehen Sie, ich habe da in dem Zusammenhang für mich aufgeschlagen heute mal das Wort, das möchte ich Ihnen vorlesen, 5. Mose 8, Vers 12, da heißt es, Sie müssen es ganz anhören, wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt. Das heißt, wenn du nun gesegnet bist, dann bist du in der größten Gefahr, dass dein Herz sich überhebe und du vergessest doch des Herrn, deines Gottes, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus dem Diensthause, und dich geleitet hat durch die große und grausame Wüste, da eitel Dürre und kein Wasser war, und speise dich mit Manna in der Wüste, von welchen deine Väter nichts gewusst haben. Du möchtest sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Händestärke haben mir dies Vermögen ausgerichtet. Da gedenk an den Herrn, deinen Gott, denn der ist der dir Kräftige. Sehen Sie, darum muss der Herr uns oft mal wieder zerbrechen. Es kann sein, dass er sie gesegnet hat und es geht ihm gut. Und da überhebt sich das Herz und sagt, ich bin doch ein tüchtiger Kerl. Das haben wir so weit gebracht. Und da zieht er dir den Boden weg und demütigt dich, damit du merkst, dass nicht deine Kraft es war, sondern sein Segen. Darum gehört auch das, möchte ich mal sagen, das Armwerden und die Not zur Erziehung der Kinder Gottes. Aber andererseits, ich gebe zu, das sieht jetzt aus, wenn ich gar nicht in einer Linie rede, nicht? Dieser Text sagt aber zunächst, Josaphat war im Äußeren gesegnet, der Herr bekannte sich zu ihm. Und wollen Sie es mitnehmen, wenn Sie wirklich ernst machen, mit dem Gehorsam, mit der Nachfolge, mit dem Glauben, dann bekennt sich der Heiland zu Ihnen und Sie dürfen auch seinen Segen erfahren. Segen erfahren, wissen Sie, im Beruf und in der Familie, mit allem Äußeren. Ich muss eben sagen, also ich erlebe augenblicklich so eine Zeit, wo mein Herr vor 1000 Schwierigkeiten, die er mich schickt, mir einfach so den Segen schenkt. Ihr müsst mal so einen Sonntagnachmittag hier reingucken, das ist nur meine Firma, nicht? Wenn das hier wimmelt von Jungs, nicht? So 700, 800 Kerle. Das sind die schwierigsten Jahrgänge, es gibt ja kaum Konfirmanden, nicht? So Jahrgang 44, 45. Ich weiß gar nicht, wie die Kerle alle herkommen, nicht? Das wimmelt hier von Jungs. Dazu bin ich da. Das ist einfach ein Segen. So in allen Dingen, ich möchte Ihnen recht wünschen, dass Sie in Ihrem Beruf das auch so erleben dürfen. Wie Josaphat. Volle Kornhäuser, schöne Burgen, viele streitbare Männer. So,
hinzu.
Das ist das Erste, was ich Ihnen zeigen wollte. Wenn ich dazu nehme, was ich letztes Mal sagte, Josef war ein geborgener Mann, dann spüren wir, wie der Herr auf seinen Glauben antwortet. Jetzt möchte ich noch zwei Dinge nachholen, die habe ich eben vergessen. Verzeihen Sie mir nicht, nach so einer Schlacht bei den Soldaten etwas abgekippt. Wir sprachen vom Segen Gottes. Josef hat erlebt die vollen Kornhäuser, gute Ernten, der Herr ist mit ihm. Wollen Sie sich klar machen, dass der größte Segen zu allen Zeiten der ist, wenn wir sagen können, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung deren ist nicht wert. Und wenn Gott mir Millionen schenkte, dann würde ich sagen, der größte Segen, den ich haben kann, ist, dass er mir durch Jesu Blut meine Sünden vergeben hat und dass ich Frieden mit Gott haben kann. Liebe Freunde, wir sind oft so begierig nach Segen in äußeren Dingen. Gesundheit und Geld und gutes Auskommen, denken wir, das ist jetzt alles da. Und wenn Gott uns alles gebe, was unser Herz begehrt, wären wir ganz, ganz arme Leute, wenn er uns nicht den geheimsten Segen schenkt, dass wir durch Jesu Blut Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott haben. Wollen Sie es bitte mitnehmen? Und ich wünsche Ihnen, dass Sie an den Segen reich sind. Luther hatte mal im Blick auf die Versöhnung, die Jesu Blut ihm geschenkt hat, gesagt, ich habe im Kreuz Jesu solche Gerechtigkeit vor Gott, dass ich gar nicht weiß, wo ich mit all der Gerechtigkeit hin soll. Das heißt gesegnet sein. Verstehen Sie? Dass ich weiß, wo ich mit all der Gerechtigkeit hin soll. Gott, Jesus hat mich so gerecht gemacht vor Gott, dass viel mehr Gerechtigkeit als bei mir Sünde war. Nicht? Wo soll ich mit all dem hin? Das heißt gesegnet sein. Und ich habe noch was nachzuholen zum ersten Teil. Wie ich sagte da, zum Nachholen jetzt eben, er machte seine Freunde mit ihm zufrieden. Seine Feinde mit ihm zufrieden. Sehen Sie, wahrscheinlich haben sie alle irgendwo einen Kniest oder einen Streit. Und Gott kann ihre Feinde mit ihnen nicht zufrieden machen, wenn sie es gar nicht wollen. Und es geht mir gerade in letzter Zeit immer mehr auf, dass der Herr uns nicht helfen kann gegen unseren Willen. Also ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Da ist eine liebe alte Frau, die kenne ich, eine Pfundsfrau. Aber sie ist einfach schwer mit ihrer Schwiegertochter, die im Hause wohnt. Das ist immer schwierig, ne? Jetzt eine Familie der Schwiegertochter jemand gestorben. Jetzt sagt die alte Frau, denken Sie, so behandelt mich meine Schwiegertochter, die hat mir nicht mal eine Todesanzeige geschickt. Und ich sage, verzeihen Sie, die wohnt da mit Ihnen im Hause. Da hat sie Ihnen das doch gesagt. Ja, aber eine Todesanzeige geschickt. Sie haben es doch mündlich gehört. Ich habe keine Todesanzeige geschickt. Und nun ist ein ganz tiefer Graben aufgebrochen, dass in die Schrift nicht, was er zum Morgen beim Kaffee gehört hat, nicht? Die Oma ist gestorben oder was? Verstehen Sie wohl. Und da ging mir auf an dieser kleinen Erlebnis, so ist das Leben der Menschen in Häusern. So ist das Leben der Menschen in Häusern. Da ging mir auf, doch Herr, kann uns keinen Frieden schenken, wenn wir nicht auch wollen. Solange ich dauernd Beleidigten markiere, wenn mein ganzes Leben von oben bis unten von Hühneraugen ist, auf die man treten kann, da kann ja in meinem Leben kein Frieden sein. Ja, so ist doch tatsächlich nicht. Ich ist schrecklich, wie ich überall um mich herum Christenleute sehe, die von einem beleidigt sein ins andere torkeln, nicht? Von einem beleidigt sein ins andere. Da sind sie am Schiff getreten und da sind sie, da sind Märtyrer ihres eigenen Egoismus. Ja, so kann man sagen, Märtyrer ihres eigenen Egoismus. Und ich bitte Sie im ersten Teil, seh dich in die Friedwerten, Josef hat Blasen, Anliegen. In den Wegen des Herrn zu gehen, und da kann der Herr ja dazu sagen, und schenkt ihm auch Frieden. Nicht? So, jetzt genug davon. Ich muss noch einen zweiten Teil sagen. Sehen Sie, es hat mich als jungen Kerl, den ich anfing, für mich die Bibel zu lesen. Also jetzt ein zweiter Teil. Oft auch gewundert, dass die Bibel solche Sachen schreibt wie hier. Der Oberste war Abna, mit ihm waren 300.000 gewaltige Männer, daneben war Johanan und Amasja. Und da habe ich gedacht, ja, wozu steht auch sowas in der Bibel? Sehen Sie, ich muss dann was dazu sagen, als ich mich bekehrte, da gehörte zu meiner Bekehrung, dass ich ein schrankenloses Vertrauen zu diesem Buch fasste. Das gehörte für mich dazu. Also ich kann eine Bekehrung nur so verstehen, dass ich das Ganze annehme. Verstehen Sie? Das Ganze. Verstehen Sie, was ich meine? Dieses Buch hatte mir Jesus gezeigt. Ich habe mich bekehrt ohne Menschenhilfe. Mir hat damals keiner beigestanden. Und durch dieses Buch wurde ich auf Jesus gewiesen. Und als ich mich entschloss, ihm zu gehören, schloss das ein, dass dieses Buch das Buch meines Lebens werden sollte. Und ich habe von dem Moment an es nicht leiden können, wenn Leute negativ über die Bibel sprachen. Nicht, wenn einer sagt, ja, wir stammen natürlich vom Affen ab, das muss man anders verstehen, die Schöpfungsgeschichte sei, dann glauben Sie doch in Gottes Namen, dass Sie vom Affen abstammen. Aber das ist mir ganz piefe, man sieht es ja beinahe nicht, aber ich kann nicht dulden, ich kann für mich nicht dulden ein Misstrauensvotum gegen die Bibel. Glauben Sie, was Sie wollen. Für mich ist es so, dass dieses Buch immer wieder Recht hat. Der Titel eines Buches, die Bibel hat doch Recht, das Buch selber ist nicht gut. Aber der Titel ist gut, die Bibel hat doch Recht. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber, verstehen Sie, das ist ein geistliches Urteil. Ich kann auch niemand beweisen, dass Jesus wirklich Sünden vergibt, habe ich in gewissen Erfahren. Aber das kann ich nicht beweisen, wie 2 mal 2 4 ist. So wenig kann ich beweisen, dass die Bibel ein Buch der Wahrheit ist. Aber es gehörte für mich zur Bekehrung dazu, dass ich das Ganze nahm. Jesus fand ich durch dieses Buch. Nun stieg ich ein, das war das Buch meines Lebens. Und in ihm fand ich den Herrn des Lebens. Und wenn ich da was fand, was mir nicht eingeleuchtet hat an der Bibel, dann habe ich nicht gesagt, da haben wir den Salat, dieses dumme Buch, sondern habe ich gesagt, es liegt höchstwahrscheinlich an mir. Davon bin ich auch heute noch überzeugt. Und ich kann Ihnen offen gestehen, dass mir einige Semester Theologie bis zum Examen eigentlich nicht sehr geholfen haben, mehr Licht über die Bibel zu bekommen. Das hat beinahe mehr verwirrt als Licht hineingegeben. Und ich habe dabei gelernt, dass kein Professor, sondern nur der Heilige Geist mir Licht geben kann über das Buch. Aber es hat mich natürlich beschäftigt, wenn ich solche Personenaufzählungen las. Warum steht es nun drin? Ich persönlich, also wie gesagt, das gehört nicht zum Heilsglauben vielleicht, das möchte ich nicht aufoktroyieren, aber ich bin davon überzeugt, die Bibel hat recht. Für mich war das eine Frage, warum steht das jetzt da? Es bedeutet sicher was, bloß ich kapiere es nicht. Was mag es bedeuten? Jetzt muss ich in dem Zusammenhang eben die schöne Geschichte erzählen, die habe ich wahrscheinlich schon tausendmal erzählt, aber wenn man alt wird, erzählt man gern die alten Geschichten. Noch einmal, dass ein China-Missionar mir einmal, wie ich Student war, und die Frage, der war zu Gast in meinem Elternhaus, und ich diese Frage im Abendessen aufwarf. Warum steht zum Beispiel am Anfang des Neuen Testaments ein Mordsgeschlechtsregister? Der war der Sohn dessen, und der war der Sohn dessen, der war der Sohn dessen. Ich sage, der liebe Gott hat doch ungeschickt gemacht, habe ich gesagt. Ich würde, wenn ich ein Buch schreibe, fange ich möglichst spannend an der ersten Zeile an, dass die Kerle weiterlesen, wenn sie mal angefangen haben. Verstehen Sie? Das ist doch ein Trick, ne? Mit Gänsefüßchen anfangen und so. Und der liebe Gott fängt sein Neues Testament an, erst einmal mit einem langen Geschlechtsregister, was kein Mensch zu Ende liest. Und da fiel dieser China-Missionar ins Wort und sagt, jetzt will ich Ihnen was erzählen. Meinen ersten Einbruch in einer chinesischen Stadt habe ich erlebt dadurch, dass ich nach langem vergeblichen Predigen einem Chinesen Matthäus-Evangelium in die Hand gab. Und der liest das erste Kapitel, das Geschlechtsregister Jesu, und kommt angestürmt und sagt, hat dieser Jesus so viele Ahnen gehabt? Das hättest du uns früher sagen müssen. Dann ist er ein wichtiger Mann, dann müssen wir unbedingt auf ihn hören. Für die Chinesen bedeuten die Ahnen, das wird ja jetzt ausgetrieben durch Mao Zedong, aber für die Chinesen bedeuten die Ahnen alles. Ne? Und wer sein Ahnenregister bis auf Adam zurückführt, das muss ein bedeutender Mann sein. Und das war für die Chinesen einfach der Einstieg mal ins Neue Testament. Und da sagt der China-Missionar, lieber Herr Studiosus, merken Sie sich, ein Bibelwort, das für Sie vielleicht gar nichts bedeutet, bedeutet einem Asiaten vielleicht die Möglichkeit, überhaupt die Bibel ernst zu nehmen. Die Bibel ist ein Weltbuch und nicht nur für Sie geschrieben. Dies war mir sehr wichtig, nicht? Hat mir ein Stück weitergeholfen. Aber trotzdem bin ich überzeugt, dass jedes Wort der Bibel auch ein Wort an mich ist. Und dass, wenn ich eine Stelle habe, die ich nicht verstehe, dass es ist, wie wenn ich telefoniere und da drüben spricht einer so leise und ich sage, wenn du redest laut, ich verstehe es einfach nicht. Nicht. Wenn ich die Bibel aufschlage, redet Gott. Der jetzt lebende Gott redet. Er. Und es ist mir arg, wenn ich eine Stelle kriege, die ich verstehe. Und so stand ich immer wieder vor den Namenslisten des Alten und Neuen Testaments. Bis ich ein Buch in die Hand bekam von einem Erweckungsprediger des vorigen Jahrhunderts, Krummacher. Nicht Gottfried Daniel, sondern Friedrich Krummacher. Ein altes Buch, längst vergriffen, Blicke ins Reich der Gnade. Wo er zum Beispiel folgenden Text auslegt. Ihr Fürst war Nahesson. Judah, ihr Fürst war Nahesson. Und übersetzt den Namen, übersetzt ein hebräisches Wort. Und auf einmal geht der Herrlichkeit auf. Und es ging mir auf, diese Namen, die bedeuten ja alle was. Die bedeuten ja was. Ich glaube, man müsste die Namen übersetzen. Und das fing für mich damit an, dass ich im Kriege, wenn man immer in den Bunker rannte und nicht mehr viel tun konnte, wissen Sie, die letzten Kriegsjahre und drei Viertel von Essen evakuiert, hatte ich so einen jungen Penäler, der ist jetzt auch Pfarrer irgendwo, mein Freund Erwin Frank. Und wir haben viel zusammen in der Bibel gearbeitet. Und da sage ich, Erwin, setz dich doch mal hin und übersetze mal die Namen der Helden Davids für mich. Du kannst mehr Hebräisch als ich. Und übersetzte die Namen der Helden Davids und auf einmal tat sie uns eine ganze Welt auf. Es ging so einmal auf, dass diese Namen immer eine solche Bedeutung haben, dass wenn sie die Namen der Helden Davids übersetzen, sie auf einmal einfach ein Bild der Gemeinde Jesu mit all ihren Seiten. Nun sagen Sie, oh, das ist aber praktisch, wenn man Theologie kann und Hebräisch kann, was sollen wir armen Leute machen, die mir nicht Hebräisch. Ich darf Ihnen sagen, dass merkwürdigerweise im vorigen Jahr genau zwei Bücher herausgekommen sind, den habe ich immer schon gesehen, die Namen der Bibel ins Deutsche übersetzen. Wer sie eins anschaffen will, darf mich nachher fragen, das soll ich eben sagen. Das eine heißt biblische Namen, ist im Brockhaus Verlag, ist nicht sehr teuer, selbst gemacht. Biblische Namen im Brockhaus Verlag und ein etwas umfangreicheres im Paulus Verlag, Karl Geier, Stuttgart. Ich will Ihnen, wer es wissen will, dem kann ich nachher sagen. Und sehen Sie, nun möchte ich Ihnen einfach zur Probe einfach mal ein paar Namen zeigen, übersetzen von denen, die hier stehen. In Juda waren Oberste über 1000 Abna. Abna heißt: Mein Ergötzen ist Jehova. Ist doch Herr. Also verstehen Sie, Jahwe oder Jehova ist der Name des geoffenbarten Gottes und wir können da ruhig eigentlich Jesus beinahe einsetzen dafür, nicht? Sie können aber auch Gott sagen, wenn Sie wollen es, aber wo Gott steht im Alten Testament, steht immer das hebräische Wort Elohim. Und Jehova steht, wo es um geoffenbarten Gott, wo Luther doch Herr übersetzt und der Neuen Testament doch Herr Jesus kommt, nicht? Mein Ergötzen ist der Herr. Verstehen Sie? Darf ich im Moment bei dem Wort stehen bleiben? Mein Ergötzen ist der Herr. Ich möchte Anna heißen. Anna Busch wäre auch ein schöner Name. Ja. Wäre jedenfalls besser als Wilhelm Busch. Alles ist besser als das. Mein Ergötzen ist der Herr. Das steht von meiner Seele der Apostel Paulus. Man hat ihm alles genommen. Er ist im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Auf den letzten Prozess vor dem Kaiser. Und dann schreibt er an die Philipper den Zusammenhang, dass ich kann arm sein. Du bist ganz arm. Man hat ihm die Ehre, Freiheit, Leben, alles genommen. Diesen großen Geist. Da schreibt er, freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und dann kommt er, ich will mich freuen, wenn du seinen Namen bekannt gemacht wird. Lesen Sie mal diesen wundervollen Philipperbrief. Dann wissen Sie, das heißt, mein Ergötzen ist der Herr. Einfach sind Sie, wo es deutlich wird, den Mann haben Sie alles genommen und man hat ihn nichts nehmen können. Er ist reich, er ist glücklich, er hat einen Heiland, er hat Frieden mit Gott, er hat Gnade, er hat einen Freund, er hat Leben, er hat Vitalität, er hat eine gewisse Hoffnung des Ebenlebens. Mein Ergötzen ist der Herr. Um den Adna sammeln sich 300.000 Menschen. Das heißt, ein ganzes Heer in der Gemeinde des Herrn in Israel, in Juda, waren Leute unter Adna. Sammeln sich unter Adna hier auch eine große Schar in Essen. Leute, die sich sammeln unter dem Namen, mein Ergötzen ist der Herr. Verstehen Sie? Wenn ich Ihnen das nur mal so sagen würde, auf einmal deutlich, was so ein Vers bedeuten kann. In der Gemeinde sammelt sich eine Gruppe unter Adna. Sie rufen, mein Ergötzen ist der Herr. Es sind vielleicht die Leute, die gar nicht viel verstehen vom Katechismus, die keine große Gelehrsamkeit haben, aber sich einfach freuen können, dass ich einen Heiland habe, der vom Krippelein bis zum Grabe, bis zum Thron, der man in Ehren mit dem Sünder zugehört. Sag mal, eine der schönsten Geschichten, die ich kenne, ist, die der verstorbene Pastor von Bodenschwing erzählte, von einem epileptischen Jungen, der so krank war, dass er nichts lernen konnte. Und der jeden Morgen vor seinem Studierzimmerfenster kam, sich an eine Laterne da anlehnte und ihm als Morgenständchen das Lied spielte auf der Mundharmonika, weil ich Jesus Schäflein bin, freut ich mich nur immerhin für meinen guten Gott. Denn Bodelschwing sagt nicht, der Junge hat in all seiner geistigen Sache einfach das Heil Gottes in überschwänglicher Weise begriffen. Er hat den Weisen und Klugen verborgen in Unmenschen offenbar. Bodelschwing sagt, das war für mich einfach ein Erlebnis, dieser junge Strahl dabei, weil ich Jesus Schäfer bin. Verstehen Sie, der gehört zur Kompanie Anna, zu den 300.000, meiner Götzen ist der Herr. Gehören Sie auch dazu? Ach, mein Herr, je sein nahe sein, wenn ich die heutige Christenheit ansehe, dass sie so ein armer Sackladen, wo sind Anna-Anhänger, nicht, die sich einfach freuen an ihrem Herrn. Wie sagte Michaelis Busch, wir haben einen herrlichen Heiland, so, das sind die Anna-Anhänger. Ich will Ihnen noch einen anderen Namen nennen. Da ist der Johanan, im Hebräischen ist es CH, Johanan, der Oberste, der hat 280.000, nicht ganz so viele. Johanan heißt, dem Jehova gnädig ist. Dem Jehova gnädig ist. Das ist der Mann, der das Lied versteht, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht bin. Ich muss noch mal erzählen, sehen Sie, als ich ein Junge war, passierte in der Gegend meines Vaters, der Pfarrer in Eberfeld, eine merkwürdige Geschichte. Er war ein sehr bedeutender Pfarrer, hat einen Doktortitel, er liebte es sehr, gebildet zu predigen, so auch sehr die Gebildeten an. Und dann kommt der Mann eines Tages auf die Kanzel und sagt mit tränenerstickter Stimme, liebe Gemeinde, ich habe euch bisher Steine statt Brot geboten. Ich habe bisher nicht gewusst, was es heißt, unter Gottes Zorn stehen und ein verdammter Sünder sein. Und dann in Jesus die Gnade finden. Ich bekenne, dass ich bisher falsch gepredigt habe. Und das ist nicht wahr. Und ich bekenne für mein Leben jetzt, und allerdings Vers zitiert, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wehre. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat es nicht bewährt. Nun weiß ich es und bin erfreut und drüber Herzlichkeit. Johanan, Johanan, dem Jehova gnädig geworden ist. Und da sagten die Leute, ja nun, ist ja schön, aber das hätte nicht gerade erkannt und sagen brauchen. Auch von dem Tag an war seine Kirche zu klein. Und es stellte sich raus, dass nur einer predigen kann, dem Jehova gnädig ist, der selber unter Jesu Kreuz Gnade gefunden hat. Es ist mir interessant, dass Johanan 20.000 weniger hat als der Abner. Das heißt, es gibt eine größere Zahl, die sich einfach freuen können am Heiland, aber eine wirkliche durchdringende Erfahrung der Gnade, das ist mir schon ein bisschen klein weniger, nicht? Verstehen Sie? Ein bisschen weniger. Und mein Herz sehnt sich in der Gemeinde Jesu nach Leuten, mit denen man, möchte man sagen, sich mit Augenzwinkern darüber versteht. Wir brauchen uns nicht zu rühmen, nichts mehr, ist nicht mehr zu rühmen. Da ist alles unter Gottes Gericht verbrannt. Und doch rühmen wir uns der Gnade Jesu Christi, durch die wir Kinder Gottes geworden sind. Nicht? Und rühmen uns der Trübsal und rühmen uns der Herrlichkeit, also weil wir einen Heiland haben, der uns angenommen hat. Ohne ein Zutun von mir. Ich kann nichts dazu tun, dass ich selig werde. Jesus hat alles vollbracht. Es ist völlig Gnade. Diese durchdringende Erfahrung der Gnade, das ist Johanan. Doch. Und sehen Sie, Johanan mit seinen 82.000, das ist auch ein Stück der Gemeinde Jesu Christi. Die Schar derer, die sich sammeln unter Johanan. Die Leute, die nicht zu rühmen wissen als die Gnade. Es gibt andere, die reden viel von Heiligung, das ist auch wichtig, da kommen wir noch dran. Aber diese Kompanie ist in der Gemeinde Jesu Christi, die Schar der Begnadigten. Ich weiß uns nichts zu sagen, als er ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Geht es Ihnen auf, wie diese Verse, diese toten Verse auf einmal lebendig werden, wie auf einmal ein Bild der Gemeinde Jesu sich entfaltet? Ich möchte Ihnen bloß noch eben sagen, Amasja. Na, vielleicht hat es doch Sinn, wenn ich nächstes Mal weitermache, wir haben ja eigentlich Zeit, ja. Machen wir es nächstes Mal weiter.